als Gotteswort und Predigtext zum heutigen ersten Advent. Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Hebräer 10, 19 bis 25. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und an Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der uns die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir haben heute den ersten Advent, und die Adventszeit soll uns jedes Jahr nicht nur helfen, uns recht innerlich auf Weihnachten vorzubereiten, auf das große Fest, an dem wir die Menschwerdung Gottes, die Geburt unseres Heilandes und Erlösers feiern. Mindestens ebenso sehr soll uns die Adventszeit eine Zeit der Vorbereitung auf die Wiederkunft unseres Herrn sein. Und sie stellt uns Sonntag für Sonntag und Tag für Tag in diesen Wochen die Frage: Sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt? Sind wir bereit, wenn die Entrückung der Gemeinde stattfindet? Werden wir dabei sein? Das ist die Frage an jeden Einzelnen von uns, die sich jedoch in der Adventszeit dringend stellen sollte, bis er völlige Gewissheit hat. Werde ich dabei sein? Hab ich Gewissheit, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht? Dass für mich die Tür ins himmlische Vaterhaus offen steht und die Wohnung bei Gott für mich bereitet ist? Ein Platz am Tisch seines himmlischen Hochzeitsmahls, für mich ganz persönlich reserviert. So wie wir hier Corona-bedingt im Gottesdienst an manchen Stühlen die Plätze reserviert haben, damit wir nicht jeden Sonntag neu überlegen müssen, wo wir genau jeden jetzt hinsetzen, sondern bei denen, die wir einigermaßen sicher wissen, dass sie regelmäßig kommen. Ja, da ein kleiner Pietatschild im himmlischen Hochzeitssaal, ein Platz an der großen Tafel, wo mein Name draufsteht. Liebe Geschwister, wissen wir das? Und dass wir diese Gewissheit haben, das ist dringend nötig. Und sie ist drängend nötig. Die Zeit der Gnade, die Zeit der Möglichkeit zur Umkehr läuft sichtbar aus. Viele, viele Geschwister beten in diesen Tagen: Herr Jesus, komm bald. Und manche denken an liebe Familienangehörige, Freunde, die noch nicht zu Jesus gehören. Und wir beten, dass sie die auslaufende Zeit doch noch nutzen, dass der Herr bald kommt, aber im Schnellgalopp noch die einsammelt, die noch fehlen. Und dass sich noch viele mit einsammeln lassen. Die Zeit der Finsternis bricht seit Anfang dieses Jahres in unvorstellbarem Maß über uns herein. Ich denke, dass wir mehr oder weniger unmittelbar vor den Ereignissen der Offenbarung stehen, sachlich im Grunde zum Teil schon mittendrin. Das kann wohl jeder erkennen und spüren, der mit wachem Verstand wahrnimmt, was um uns her geschieht. Es ist atemberaubend. Für viele ist es erschreckend. Auch uns alle, denke ich, lässt das nicht kalt, keinen von uns. Aber es muss uns nicht entsetzen. Es muss uns nicht bange machen. Wir gehen fröhlich erhobenen Hauptes voran und wissen, dass unser Heiland vor der Tür steht und bald kommt. Und dass wir diese fröhliche Gewissheit haben dürfen, ist alles andere als selbstverständlich. Das war nicht immer so. Zutritt verboten. So stand's Jahrtausende an der Tür zu Gott. Zutritt verboten. Wir müssen uns das vor Augen halten, damit wir auch die Gnade, die Größe dessen begreifen, in dem wir leben dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Zutritt verboten wäre der Normalfall. Und das, obwohl Gott den Menschen geschaffen hat, um ganz enge Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber dann hatte der Mensch sich durch seine Sünde selbst aus der Gemeinschaft mit Gott hinaus katapultiert. Wir haben einige Verse davon, Kapitel 1. Mose 3, gehört und gelesen. Und er wurde deshalb aus dem Garten Eden, aus dem Ort der Gemeinschaft mit Gott hinausgetrieben, verjagt. Und Gott ließ den Zugang zum Garten Eden durch Cherubim bewachen mit breiten, großen, flammenden Schwertern, um sicherzustellen, dass die sich nicht wieder reinschleichen. Ab da war der Zugang zu Gott versperrt. Später ließ Gott die Stiftshütte und den Tempel bauen. Er wollte unter seinem Volk wohnen. Da sehen wir auf dem Bild, wie das Volk Israel sich rund um die Stiftshütte lagert, drumherum die Hütten der verschiedenen Stämme des Volkes und in der Mitte die Stiftshütte, der symbolische Wohnort des Herrn. Gott will sein Volk um sich haben. Aber der Zugang zu ihm bleibt weiter versperrt. Schon der Vorhof war mit einem Zaun abgetrennt. In der Mitte die Bundeslade. Nochmal durch einen Vorhang vom Allerheiligsten, der das Allerheiligste zum Tempel abtrennt. Und da sehen wir, wie viele Hindernisse es sind. Moment, geh nochmal zurück, genau. Zutritt verboten. Der Vorhang. Gott hatte durch Mose befohlen, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum eingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Nur einmal im Jahr am großen Versöhnungsfest darf auch der Hohepriester diesen Raum betreten. Wir müssen uns vorstellen, 364 Tage im Jahr darf da keiner hinein. Zutritt verboten zu Gott. Und auch der Hohepriester, nur an diesem einen einzigen Tag, nur er und niemand sonst. Kein Mann, keine Frau, kein Priester, kein Levit, nichts, niemand. Nur der Hohepriester und auch er nur einmal im Jahr. Und Gott lässt ihn warnen, komm nicht auf die Idee, zu anderer Zeit vor mir zu erscheinen, damit du nicht stirbst. Lebensgefahr. Und so blieb's für weitere 1500 Jahre. Jahrtausende waren seit der Vertreibung der Menschen aus dem Garten Eden vergangen und der Mensch lebte noch immer getrennt von Gott. Obwohl ihm Gott nahe gekommen war, dafür steht ja die Stiftshütte, dafür steht die Bundeslade im Allerheiligsten. Ich bin nah. Aber zu ihm kommen durften sie trotzdem nicht. Und dann kommt Jesus. Er gibt sein Leben als Opfer für unsere Sünden. Und der Zutritt zu Gott wird wieder frei. Der Vorhang zum Allerheiligsten zerreißt. Und seither darf jeder zu Gott kommen. Das Zutritt-Verboten-Schild ist entfernt. Und stattdessen heißt es herzlich willkommen. Jeder hat freien Zutritt. Liebe Geschwister und liebe Gäste, diese Jahrtausende andauernde Trennung von Gott, die müssen wir vor Augen haben, denn erst auf diesem Hintergrund verstehen wir die ungeheure Dramatik, die mit dem ersten Vers unseres heutigen Predigttextes zum Ausdruck gebracht wird. Wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Das ist die Betonung einer ungeheuren Tatsache. Das ist die Bekanntmachung von etwas komplett Neuem. Wir haben Freimütigkeit. Der Hebräerbrief ist ja an Menschen des alttestamentlichen Gottesvolks, eben an Hebräer, an Juden geschrieben, die diese ganze Geschichte, die ich gerade im Schnellgalopp zusammengefasst habe, ganz genau kennen. Und sie glauben ja bis heute, dass sie keinen Zutritt haben. Deshalb hat das israelische Oberrabbinat ja auch entschieden, dass Juden den Tempelberg überhaupt nicht betreten sollten. Nicht Juden natürlich noch viel weniger. Warum? Weil sie keinen Zutritt haben. Erstens die Frauen nicht zum Männervorhof, die Männer nicht zum Priestervorhof, die Priester nicht zum Tempel und außer dem hohen Priester keiner zum Allerheiligsten. Und wenn die jetzt da alle rumtappen auf dem Tempelplatz, dann tappen die möglicherweise auf irgendwelchen Orten rum, an denen sie gar nicht sein dürfen. Weil man vielleicht auch noch nicht ganz genau auf den Quadratmeter genau weiß, wo nun das Allerheiligste etc. war. Also hat das israelische Oberrabbinat gesagt, Zutritt verboten, bloß nicht auf den Tempelberg gehen, bloß nicht an irgendeinen Ort, an den ihr nicht hingehört, an den ihr die Heiligkeit Gottes verletzt. An die Leute ist der Hebräerbrief gerichtet, die das immer noch glauben, die immer noch nicht begriffen haben, der Vorhang ist zerrissen. Herzlich willkommen. Und da betont der Verfasser des Hebräerbriefs, wir haben Freimütigkeit. Eigentlich heißt der Begriff Offenheit, Öffentlichkeit. Wir dürfen öffentlich hinzutreten, nicht wie der Nikodemus. Der hat sich heimlich in der Nacht, damit ihn keiner sieht, zu Jesus geschlichen. Wir müssen uns nicht heimlich zu Jesus schleichen. Wir dürfen frei, offen hinzutreten. Unerschrocken. Geradewegs in den Himmel hineingehen durch das Blut Jesu Christi. Wir dürfen hinein. Nach Jahrtausenden der Vollsperrung ist der Weg zu Gott frei. Also nichts wie hin. Lasst uns hinzutreten. Drei dringende Aufrufe richtet dieses Wort an uns. Erstens, lasst uns hinzutreten. Zweitens, lasst uns festhalten. Drittens, lasst uns Acht haben. Erstens, lasst uns hinzutreten. Die Adventszeit hat das Thema Wacht. Seid wachsam, denn die Wiederkunft Jesu ist nahe. Damit es uns nicht geht wie im Adventsliedlein, das der Klaus Dieter mit etwas mehr Inhalt gefüllt hat, aber auch die Billigvariante, sage ich ja mal, hat in der Ergänzung ja eine ernste Note. Ihr wisst ja, wie die letzte Strophe geht. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst 1, 2, 3 und 4. Und wenn die fünfte Kerze brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Darum geht's, liebe Geschwister. Dass wir wachen, dass wir bereit sind. Dass wir nicht irgendwann feststellen, es brennt die fünfte Kerze. Und ich habe Weihnachten, die Wiederkunft des Herrn, verpennt. Ich war nicht vorbereitet. Wacht, damit wir bereit sind. Aber wie können wir bereit sein? Wie können wir wissen, dass wir hundertprozentig dazugehören, wenn Jesus kommt? Antwort, wenn wir Gewissheit unseres Heils haben. Und deshalb heißt ja auch das Thema der Predigt heute die Herrlichkeit der Heilsgewissheit. Wenn wir Gewissheit unseres Heils haben, wenn wir wissen, dass auch für uns ganz persönlich der Vorhang zerrissen ist, dass uns nichts mehr von Gott trennt. Und wenn wir diesen freien Zugang dann tatsächlich nutzen. Jesus hat uns den Weg zu Gott geebnet. Kraft seines Blutes, sagt Vers 19. Und Vers 20, welchen er uns bereitet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. weil Jesus sein Fleisch, seinen Leib, sein Leben am Kreuz von Golgatha gegeben hat. Deshalb haben wir freien Zutritt. Durch den Vorhang, der ist ja zerrissen. Es ist ein neuer Weg, sagt die Bibel, den gab es ja vorher nicht. Und es ist ein lebendiger Weg. Es ist nicht mehr der Weg des Todes, sondern der Weg des Lebens. Auf ihm haben wir Leben die Fülle. Und er nimmt unser Leben ganz in Beschlag. Zu Jesus gehören, das ist nicht nur eine theoretische Entscheidung im Kopf. Zu Jesus gehören heißt, dass wir mit unserem ganzen Leben auf dem Weg mit Jesus sind. Und das geht nur mit wahrhaftigem Herzen, von dem dann Vers 22 redet. Wir dürfen hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, ehrlich meinend. Niemand kann zum Glauben gezwungen werden. Dann kann er nicht mit wahrhaftigem Herzen kommen, ja? Eine echte Entscheidung für Jesus kann nur vom Heiligen Geist gewirkt sein. Sie kommt aus tiefstem Herzen, aus einem inneren Bekehrtsein durch den Heiligen Geist. Aber dazu müsst ihr nicht auf Gefühle warten. Ich bekomme in diesen Tagen immer wieder viel E-Mails und auch Anrufe und ich merke immer wieder, das Warten auf die Gefühle, auf die fromme Gefühlswelt ist für viele, viele Menschen ein großes Hindernis, die Heilsgewissheit in ganz schlichtem kindlichen Glauben für sich persönlich anzunehmen. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Der Heilige Geist zeigt uns unsere Sünden und sagt, du kannst eigentlich so wie du bist nicht zu Gott kommen. Das ist das Erste. Er offenbart uns die ewige Verdammnis, der wir ohne Jesus entgegengehen, der wir ausgeliefert sind. Und dann macht er uns Jesus als unseren Heiland und Erlöser groß. Wir sehnen uns von tiefstem Herzen nach Heil und Erlösung und nach einem Leben mit dem lebendigen Gott. Und so kommen wir mit wahrhaftigem Herzen, indem wir uns selber als Sünder erkannt haben und Gott als den Heiligen und Gerechten. Und sagen, Herr, ich bin's nicht wert. Aber du hast am Kreuz durch Jesus alles vollbracht. Und da greifen wir zu. Da treten wir hin und sagen, ja, das nehme ich für mich in Anspruch. Und das dürfen wir, in voller Gewissheit des Glaubens. Ist ja interessant, dass die Bibel von einer vollen Gewissheit spricht. Sprachliche Erbsenzähler, die würden jetzt sagen, das braucht es ja nicht. Ja, ist ein Pleonasmus, eine Gewissheit ist immer voll. Sonst ist es keine Gewissheit. Ja, vielleicht eine relativ starke Vermutung, Wahrscheinlichkeit. Aber eine Gewissheit ist eigentlich immer voll. Aber die Bibel setzt immer noch eins drauf an wichtigen Stellen. Eine totale, völlige Gewissheit des Glaubens. Und ich kann es gar nicht oft genug betonen, in Glaubensdingen dürfen und sollten wir unbedingt volle Gewissheit haben. Glauben ist nicht weniger als Wissen, Glauben ist viel mehr. Glauben ist ein Leben, das auf felsenfester Gewissheit gegründet ist. Auf dem Fels, nicht auf dem Treibsand menschlicher Meinungen, sondern dem Felsengrund der Zuverlässigkeit und der Liebe des allmächtigen Gottes. Und Glaube gründet auf diesem felsenfesten Grund, auf diesem mehr als hundertprozentigen Gewissheit, dass Jesus der Heiland, der Herr ist, auch für meine Sünden und ich dazugehören darf. Und ich kann uns allen nichts herzlicher wünschen, als dass wir möglichst bald zu dieser völligen Gewissheit kommen, unseres Heils, soweit wir sie noch nicht haben. Es gibt keine größere Stabilität für unser Leben. Auch für die Jüngeren in allen Fragen der Ausbildung, der Berufswahl, der Frage nach dem richtigen Ehemann oder der richtigen Ehefrau und allen anderen Dingen des Lebens, einen absolut zuverlässigen Ratgeber und Helfer an der Seite zu haben. Und auch für die Älteren in allen Rückschlägen und Beschwernissen, die es in jedem Leben gibt, den lebendigen Gott an der Seite zu haben, den Allmächtigen, der uns alle Dinge zum Besten dienen lässt. Man kann nicht besser, man kann nicht zuversichtlicher leben als an der Hand Jesu, gerade in diesen finsteren Zeiten. Wir dürfen Jetzt ist die Frage, wie dürfen wir diese völlige Gewissheit haben? Wir dürfen hinzutreten, die Herzen besprengt und damit befreit, gereinigt vom schlechten Gewissen. Das treibt viele Menschen um. Die fragen sich, ja, aber was ist da in meinem Leben schiefgelaufen? Was hindert mich noch vom Herrn? Darf ich so, wie ich bin, kommen? Hab ich genug Glauben? Und so weiter und so fort. Oder ist mein Kleinglaube, mein Zweifel, der vielleicht da und dort noch unterwegs ist, nicht zu groß? Und da greift der Verfasser des Hebräerbriefs einen Gedanken auf, den er im Kapitel vorher schon angesprochen hat. Wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Das ist in 4. Mose 19 geregelt zur Reinigung dessen, der durch Berührung eines Toten kultisch unrein geworden ist. Wer mit einem Toten berührt hat, vielleicht auch nur aus Versehen, oder auch mit einem unter Dach war, darf nicht mehr zu Gott kommen. Das hat nichts damit zu tun, dass Gott die Leute strafen will. Es geht um Symbolik. Gott sagt, mein Ort, mein Haus, der Tempel, das ist ein Ort des Lebens. Und da hat der Tod nichts zu suchen. Da wisst ihr, der Tod ist der letzte große Feind, der vernichtet wird, dem ewigen Feuer überantwortet. Und nichts, was mit ihm zu tun hatte, darf auf den Tempelberg, darf ins Haus des Herrn und sich ihm nahen. Darum geht's. Nicht darum, dass die Gläubigen sich nicht recht um ihre Verstorbenen kümmern sollen. Natürlich sollen sie das. Aber es geht um Symbolik, was Gott damit deutlich macht. Bei mir ist Leben. Und praktisch geht's um die berühmte rote Kuh, haben sicher von vielen von euch mitgekriegt, deren Asche für den Tempelkult unverzichtbar ist, die mit Wasser verrührt, damit müssen die besprengt werden, die mit dem Tod zu tun hatten, damit sie sich wieder Gott nahen dürfen. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, wir müssen nicht äußerlich besprengt werden. Weder mit dem Aschenwasser der roten Kuh, noch mit Weihwasser, noch mit sonst irgendwas, denn wir sind, geistlich betrachtet, besprengt mit dem Blut Jesu. Indem wir im Glauben annehmen, dass Jesus sein Blut am Kreuz für uns vergossen hat. Und damit sind wir dann auch vom schlechten Gewissen gereinigt. Denn ein schlechtes Gewissen haben wir ja wegen unserer Sünde, auch wegen unseres Kleinglaubens, wegen unseres Zweifels, der uns von Gott trennt und uns den Eintritt ins Heiligtum unmöglich macht. Aber weil Jesus unsere Sünden ans Kreuz getragen hat, deshalb ist unser Gewissen jetzt gereinigt, wenn wir es im Glauben angenommen haben. Dann gehört nämlich meine Sünde nicht mehr mir. Wir dürfen uns das ganz praktisch vorstellen. Das ist nicht mehr meine Sünde. Ich bringe die zu Jesus und sage, das ist jetzt deine Sünde. Der hat sie mit ans Kreuz genommen. Meine Sünde hat nichts mehr mit mir zu tun, wenn ich sie zu Jesus bringe. Und deshalb kann sie mich auch von Gott nicht mehr trennen. Und dann ist der Leib gewaschen mit reinem Wasser. Da fangen jetzt die Theologen an zu streiten, ob es da um die Taufe geht oder ums Wort und so weiter. Ich denke, der Streit ist müßig, es geht logischerweise um beides. Geistlich geht es natürlich in erster Linie ums Wort. Ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, sagt Johannes 15,3. Und Epheser 5,26 sagt, dass wir gereinigt sind im Wasserbad, im Wort. Aber da knüpft er beides eben zusammen, die Symbolik. Natürlich tut es das Wasser nicht. Deshalb hat Luther auch gesagt, Wasser tut es freilich nicht im Blick auf die Taufe, sondern das Wort Gottes, so es mit und beim Wasser ist. Und der Glaube, der diesem Wort Gottes im Wasser vertraut, denn ohne Gottes Wort ist das Wasser, nämlich das Taufwasser, bloß Wasser und keine Taufe. Es geht natürlich ums Wort, das uns aber in der Taufe symbolisch begegnet und reinmacht und uns symbolisch äußerlich auch von der Sünde abwascht, unseren alten Adam ersäuft. Also beides gehört zusammen. Es ist falsch, meines Erachtens völlig falsch, hier Taufe und Wort gegeneinander auszuspielen. Es gehört genauso, wie es Luther zusammengefasst hat, zusammen. Natürlich ist das Wasser der Taufe ohne Wort Gottes und ohne Glauben, der diesem Wort vertraut, der es ergreift, nichts als bloßes Wasser zum Blumengießen oder zum Autowaschen geeignet. Und so lasst uns hinzugehen, mit wahrhaftigem Herzen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, das ist eine Einladung. Das ist mehr als eine Einladung, das ist eine dringliche Aufforderung. Die Tür ist offen, wir haben Freimütigkeit. Jetzt sagt der Hebräerbrief, jetzt geh doch endlich rein, Mensch. Was stehst du da draußen? Manche, die stehen da davor, ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und wenn dann der Viehhändler kam und hat dann das Schwein oder das Rind abgeholt zum Schlachten, das war dann immer ein ziemliches Theater. Der stand dann mit seinem Viehhänger, Lade hinten runtergekippt und jetzt musste das Vieh da irgendwie rein. Aber dem hat er schon nichts Gutes geahnt. Ja? Das hat sich da ziemlich störrig angestellt. Und bis man das Vieh dann endlich drin hatte. Manche kommen mir so vor, wenn es um die Gnade Gottes geht. Die stellen sich ziemlich störrisch an. Dabei geht es doch nicht zum Metzger, Leute. Es geht zum ewigen Leben. Also das sagt der Hebräerbrief. Geht doch endlich rein. Mach hinne, Freund. Noch ist die Zeit der Gnade. Noch ist die Tür offen. Nutzt die Zeit aus. Und ich weise immer wieder darauf hin, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Unklarheiten besteht, wenn ihr zu Jesus kommen könnt, dürft jederzeit gern zu mir kommen, mit mir drüber reden und wir beten und treten gemeinsam ein ins Heiligtum Gottes. Denn es sollte niemand draußen bleiben, sollte niemand auch nur den allergeringsten Zweifel, die allerwinzigste Ungewissheit haben im Blick auf sein Verhältnis zu Jesus, im Blick auf sein Heil. Dazu ist die Sache viel zu wichtig und sie ist angesichts der Zeit, in der wir leben, viel zu drängend. Eben unser nächster Punkt, weil die Wiederkunft Jesu nahe ist. Da kommen wir am Schluss nochmal drauf. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, lasst uns festhalten, nämlich das Bekenntnis, Vers 23. Unwandelbar, standhaft, sagt die Elberfelder, unwandelbar, Schlachter sagt noch schöner und richtiger, Schlachter 2000, ohne zu wanken. Allen Widerständen zum Trotz am Bekenntnis festhalten. Das ist nicht immer einfach. Das muss man ganz klar sagen und das wird in diesen Tagen auch bitter schwieriger. Wir sind ja im Westen verwöhnt, was diese Dinge anbelangt. Wir leben weithin in einer christlich geprägten Kultur, was zwar traurigerweise nicht üblich war, frei und offen über seinen Glauben zu reden, obwohl man eigentlich gar nichts zu befürchten hatte. Ganz komisch, gell? Ich weiß nicht, in vielen anderen Ländern der Welt redet man über den Glauben so normal und selbstverständlich wie über das letzte Mittagessen, über die neuen Kochrezepte, über das Wetter, über den Fußball, über die Formel 1. Aber in Deutschland ist komischerweise so, dass man über den Glauben nicht redet, normalerweise. Obwohl wir bisher nichts zu befürchten hatten. Schade. Man wird vielleicht als frommer Spinner abgetan. Aber lassen wir uns dadurch beirren? Es geht um unsere Ewigkeit und um die unserer Mitmenschen, denen wir das Zeugnis vom Evangelium schuldig sind. Wenn es um die Frage geht, ob Bayern München oder Borussia Dortmund die bessere Fußballmannschaft ist, da weichen Fans keinen Millimeter. Ja? Da liefern die sich im Zweifel noch eine handfeste Schlägerei. Dabei geht es doch bei dieser Frage um rein gar nichts. Die Antwort ist völlig ohne Bedeutung. Am Schluss zählen ohnehin nur die Punkte und die Tore, die sie haben oder nicht, ganz unabhängig von der Meinung ihrer Fans. Aber wenn es darum geht, dass unser Leben auf dieser Erde gelingt und noch wichtiger, dass wir ewiges Leben bei Gott haben, da sollten wir nicht für unsere Überzeugung einstehen und unerschütterlich am Bekenntnis festhalten. Es wäre ja absurd, denn da geht's um alles. Deshalb sagt uns der Hebräerbrief, da lasst uns keinen Millimeter weichen. Nicht einen. Festhalten, ohne Wanken. Wollten wir dem gegenüber untreu sein, der selbst die Treue und Zuverlässigkeit in Person ist, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Auf Jesus können wir uns total verlassen. Halten wir auch so zuverlässig am Bekenntnis zu ihm fest? Das können wir nicht aus eigener Kraft. Das ist ganz wichtig. Und gerade auch für alle angefochtenen Gewissen, die immer wieder dazu neigen, auf sich und ihren schwachen und kleinen Glauben und ihre Zweifel zu schauen, schmeiß es hin zu Jesus. Schmeiß es hin zu Jesus. Wir können es nicht. Aber deshalb steht hier geschrieben, denn treu ist er. Wir ohne unseren Herrn Jesus. Wir sind nicht treu, wir sind wie ein Laub im Wind, wie ein Strohhalm, wie ein Schilf. Heute dahin gebeugt und morgen dorthin. Aber er ist treu und er kann uns die Kraft und die Zuverlässigkeit geben, den Mut und das Durchhaltevermögen. Und das hat er auch verheißen. Viele machen sich heute Sorgen. Ja, und wenn die Zwangsimpfung kommt und das Mahlzeichen des Tieres und dies oder jenes. Treu ist er. Das nehmen wir mit. Er wird uns im entscheidenden Augenblick Weisheit und Kraft und Durchhaltevermögen geben. Und darauf vertrauen wir und machen uns nicht heute schon in die Hose, was kommt. Und noch ein drittes. Lasst uns Acht haben. Gerade in dieser schwierigen Zeit. Auf wen sollen wir Acht haben? Aufeinander. Liebe Geschwister, es ist großartig, dass wir Sonntag für Sonntag trotz allem immer noch beieinander sein können. Denn wir sollen ja Acht haben. Und wie sollen wir das tun, wenn wir einander nicht sehen? Wenn wir keine Gemeinschaft miteinander haben? Acht haben einer auf den anderen. Ist interessant, das griechische Wort für Acht haben ist ein ausgesprochen starker Ausdruck. Der wurde zunächst für Spione gebraucht, für den CIA gewissermaßen. NSA. Ein Ausdruck für intensive Überwachung, für ein regelrechtes Ausspähen. In Psalm 37, Vers 32 wird dieser Begriff in griechischer Übersetzung für den Gottlosen gebraucht. Der Gottlose lauert, hat Acht auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Der späht ihn aus, so wie der MEK-Polizist, das Kommando, Wochen, Monate, vielleicht Jahre lang ein Drogendealer ausspäht, seine Lebensgewohnheiten ganz genau kennt, um ihn dann in einem völlig unbedachten Augenblick, wenn er gerade nichts an und aus der Toilette kommt oder auf derselben sitzt, festzunehmen. Ja? Die spähen Wochen, Monate lang vorher aus, um zu wissen, wann der optimale Augenblick für einen möglichst widerstandslosen Zugriff ist. Und nun sollen wir uns als Geschwister in der Gemeinde ganz gewiss nicht ausspionieren und schon gar nicht mit böser Absicht. Aber es geht um die Stärke, um die Intensität dieses Ausdrucks. So sollen wir geistlich füreinander Verantwortung wahrnehmen, die wir füreinander haben, gerade in diesen Tagen, dass da nicht einer von uns auf der Strecke bleibt, auch in den Widernissen dieser Zeit, sondern dass wir einander geistlich, geschwisterlich unterhaken, den Schwachen, den Müden, den Verzweifelten, den Ängstlichen mitschleppen, mitermutigen, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, sondern einander ermuntern. Von der Liebe und von den guten Werken lebt die Gemeinde praktisch. Und die Liebe zeigt sich vor allem im Zusammenkommen der Gemeinde, der Glaubensgeschwister. Und wir sehen, wie die Corona-Beschränkungen da natürlich ein ganz zentraler Angriff auf das geistliche Leben der Gemeinde und der Kinder Gottes ist. Denn wie ich es zum Thema Gemeinschaft der Heiligen schon gesagt habe, ein Leben ohne Gemeinschaft der Kinder Gottes ist eigentlich kein christliches Leben. Wenn ich das betone, dann geht es nicht um Kritik an denen, die heute in der Not der Zeit kaum noch Möglichkeit haben, eine Gemeinde zu finden. Gar nicht. Es geht nur darum, zu deutlich zu machen, was geistlich grundsätzlich wichtig ist. Und wenn wir schon keine Gemeinde finden, was leider für viele heute der Normalfall ist, dass wir uns wenigstens bemühen, zu zweit, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, und wenn ein Ehepaar miteinander zusammensitzt, Gottes Wort liest, gemeinsam singt und betet, dem Herrn die Ehre gibt, das ist ein Gottesdienst. Aber noch schöner ist es natürlich, wenn noch ein paar dabei sein können. und vielleicht übers Internet oder sonst eine gute Predigt hören und miteinander Gottesdienst feiern. In unseren heutigen Situationen ist das für viele schon das Maximum dessen, was sie haben können. Viele haben es nicht mehr so wie wir, dass sie sich in dieser Größe und Zahl versammeln können, wo wir darum beten wollen, dass es uns der Herr noch möglichst lange erhält und segnet. Es ist großartig, dass wir zusammenkommen dürfen vor Gott, um ihn zu loben, auf sein Wort zu hören, Gemeinschaft mit ihm zu haben, gestärkt aus dieser Gemeinschaft mit ihm hinein in die neue Woche mit ihren ganzen Herausforderungen. Und dass wir als Geschwister zusammenkommen, um füreinander da zu sein, Gemeinschaft miteinander zu haben. Und deshalb sollen wir uns anreizen, diese Versammlungen nicht zu versäumen, soweit es möglich ist natürlich. Das griechische Wort für anreizen ist wieder außerordentlich stark, eigentlich wieder interessanterweise vor allem negativ gebraucht, im Sinne von Gereiztheit, Zorneseifer, also Aggression, also ein richtiger Gefühlsausbruch. Richtig stark, heftig, aber wieder so positiv gemeint, mit so einer Intensität. Sollen wir uns gegenseitig ermutigen, die Versammlung nicht zu versäumen. Es ist nicht normal, wenn Christen alleine zu Hause sitzen, obwohl sie die Möglichkeit hätten, in einen Gottesdienst zu kommen. Wenn sie krank sind, natürlich, klar. Wenn es sonst keine Möglichkeit gibt, natürlich auch klar, bleibt nichts anderes übrig. Aber dass Christen Gottesdienst nicht weit weg vielleicht haben und nicht hingehen, sondern allein bleiben, ist nicht normal. Und schwächt sie, ihre geistliche Widerstandskraft und Immunität, so wie unser Körper, unser medizinisches Immunsystem den Kontakt braucht mit anderen, so braucht auch unser geistliches Immunsystem Kraft, den Kontakt, die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und dies alles umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Da haben wir den Zusammenhang mit unserem heutigen ersten Advent. Je mehr ihr den Tag herannahen seht, die Wiederkunft Jesu ist nahe. Die Zeichen der Zeit sprechen eine deutliche Sprache. Wir sind längst eingebogen auf die Zielgerade der Heilsgeschichte. Wir können, im Bild gesprochen, die karierte Zielflagge gewissermaßen schon sehen. Und wenn Jesus wiederkommt, sind wir dann bereit? Haben wir eine klare Entscheidung getroffen? Haben wir Heilsgewissheit? Schenke Gott, dass jeder von uns dazugehört, wenn er kommt an seinem Tag. Amen.